Letzten Sonntag, da hat unsere Ingrid in ihrem Zeugnis das Buch von Hans-Peter Reuer mit diesem etwas längeren Titel erwähnt: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. So sieht das Buch aus. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ein Buch, das ich schon vor etlichen Jahren gelesen habe, und es ist unglaublich, es sind schon 10 Jahre vergangen, dass wir Hans-Peter Reuer als Referent auf unserem Gemeindetag hatten. Es war Herbst, November, also jetzt im November wären es 10 Jahre gewesen, und dann 10 Monate später verstarb er in einem Gleitschirmunfall in den Bergen. Im Vorwort dieses Buches, da erinnert Hans-Peter an die Flugzeugentführung der 4 PLO-Terroristen nach Mogadischu im Oktober 1977. Da kam die deutsche Antiterrorgruppe GSG-9 das erste Mal zum Einsatz, und es gelang ihnen, in einer nur 7-minütigen Aktion, genannt Feuerzauber, die knapp 90 Insassen zu befreien, wobei 3 der 4 Geiselnehmer getötet wurden. Und die Stewardess, oder heute sagt man ja Flight Attendant, Gabi Dillmann, die fragte kurz vor dem Einsatz eine der 2 weiblichen Terroristinnen, ob sie denn keine Angst vor dem Sterben habe. Und darauf bekam sie die Antwort: Nein, wir sind schon lange tot, wir sind längst für Palästina gestorben. Die Terroristen betrachteten sich also schon selbst für tot, seit sie zur PLO gehörten. Und Hans-Peter, der schreibt dann in seinem Buch, dass ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus vom Prinzip her ähnlich sei und doch auch ganz anders. Denn ein Terrorist, der gibt sein Leben für eine irdische, für eine böse Sache und bekommt dafür nichts als den Tod. Wir als Christen sind aufgerufen, unser Leben dem Herrn Jesus Christus zu übergeben, dem Retter der Welt und dem Liebhaber aller Menschen. Und diese Hingabe, die bezeichnet die Bibel mit Sterben. Ich sterbe meinem alten Leben. Und wer das erlebt, der kann bekennen: Bis jetzt, da habe ich nur für mich selbst gelebt, mich nur um mich selbst gedreht, habe Gott nicht wirklich geliebt, aber ab jetzt will ich mein Leben mit und für Jesus leben. Ich will es an ihn verlieren. Und wenn ein Mensch sein Leben so an Jesus verliert, da stellt er mit Erstaunen fest, dass er es im Grunde gewinnt. Und Hans-Peter Reuer zitiert in seinem Buch auch einen Missionar namens Stanley Jones, der mal gesagt hat: Die Menschheitsgeschichte wird nicht geteilt durch vor Christus und nach Christus, sondern durch in Christus und außerhalb Christus, denn wer in Christus ist, der ist im Leben, und wer außerhalb von Christus ist, der ist noch im Tod. Diese Gedanken stehen also hinter diesem etwas längeren Buchtitel: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und mich hat der Titel damals fasziniert, auch das Wortspiel darin. Und mich auch erinnert an ein Wort aus dem Johannes-Evangelium. Ist ein Bibelwort, das uns daran erinnert, dass es ohne Sterben kein Leben geben kann. Ohne das Sterben von Jesus Christus am Kreuz gäbe es keine Vergebung unserer Schuld und kein Leben mit ihm und in ihm. Es gäbe kein in Christus und kein im Leben sein. Ohne dass wir unserem alten Leben sterben, können wir kein neues Leben empfangen. Und dieses Sterben, das ist nicht nur eine einmalige Sache, die dann geschieht, wenn wir unser Leben Jesus geben und ab diesem Zeitpunkt dann zu denen gehören, die in Christus sind, sondern es ist auch ein ständiger Prozess. Und deshalb habe ich mal das Wortspiel des Titels erweitert und zu einem richtigen Zungenbrecher gemacht. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und wenn du lebst, bevor du stirbst, dann stirbst du täglich, weil du lebst. Im Johannesevangelium Kapitel 12 sagt Jesus in Vers 24 folgendes: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sagt diese Worte kurz vor seinem bevorstehenden Tod am Kreuz. Er sagt sie zu den Jüngern und ein paar Griechen, also Leute nicht jüdischer Herkunft, die neugierig waren und die diesen wunderwirkenden jüdischen Propheten sehen wollten. Und sie kommen zu Philippus und bitten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Und Philippus erzählt es dem Andreas und gemeinsam gehen sie zu Jesus und sagen es ihm. Hören wir, was Jesus auf die Anfrage von Philippus und Andreas erwidert. Ich lese ab Vers 23. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wir fragen uns, was hat das mit den Griechen zu tun? Und vielleicht haben sich Philippus und Andreas auch einen fragenden Blick zugeworfen. Wovon redet er jetzt hier? Haben wir da irgendwie was Falsches gesagt? Vielleicht hat er uns gar nicht richtig verstanden, hat er die Frage nicht ganz gehört? Und dann fährt Jesus fort und sagt in Vers 25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das heißt, hört jetzt genau hin, was ich euch jetzt sage, das ist sehr wichtig. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn, es bleibt allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, Vers 25, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und dann lenkt Jesus seinen Blick weg von Andreas und Philippus und den anderen zum Himmel gewandt, betet er in Vers 27: Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Wofür ist er denn gekommen? Vers 28: Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Durch das Sterben des Weizenkorns, durch das einsame Sterben des Herrn Jesus Christus auf Golgatha, durch den bitteren Kreuzestod und die triumphale Auferstehung entstand viel Frucht. Und der Vater im Himmel, er wird dadurch verherrlicht. Jesus sagt hier also mit anderen Worten: Da sind ein paar Griechen, die wollen mich sehen. Sie werden mich sehen. Am Kreuz hängend und dann begraben und auferweckt, damit ich viele Juden und Nichtjuden zu mir ziehen kann. Ja, alle, die glauben, dass ich vom Vater gekommen bin, um sein Gericht über die Sünden zu tragen. Und wenn mich die Menschen gekreuzigt, gestorben, auferweckt sehen, dann sehen sie dich in deiner Heiligkeit und in deiner Gerechtigkeit, aber auch in deiner unglaublichen Liebe. Und sie werden keine Angst mehr haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, wer du wirklich bist. Ewige Gott gewollte Frucht, ewiges Leben ist nur möglich, wenn ich sterbe. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann ertönt ein drittes Mal während des öffentlichen Dienstes Jesu die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Geschwister, diese Worte sprechen von dieser zentralen Wahrheit. Jesus starb allein, um uns Leben zu bringen und dadurch den Vater zu verherrlichen. Er starb allein, um dir und mir neues, ewiges Leben zu bringen. Und dieses grandiose Erlösungswerk, es verherrlicht den Vater im Himmel. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu und das Entstehen der Gemeinde, denn das ist die Frucht, von der hier die Rede ist, die Frucht, die entsteht, wenn das Weizenkorn stirbt, wird Gott geehrt. Und das heißt nichts anderes, als dass seine Größe, seine Schönheit, sein grenzenloser Wert dadurch zum Ausdruck kommt. Und dass wir zu dieser Frucht gehören dürfen, die das Erlösungswerk Jesu hervorbrachte, das ist wirklich nichts anderes als Gnade. Genau das, dieses Evangelium, verherrlicht den Namen des Vaters und des Sohnes. Ist das uns das wirklich bewusst? Dass wir hier eine Ortsgemeinde in Fullingen sein dürfen, weil Gott einfach sehr unterschiedliche Menschen aus dieser Welt herausgerufen hat. Ja, dass er unser Herzen empfänglich gemacht hat für das Evangelium und uns erlöst hat und uns hier zusammengeführt hat, das bringt Herrlichkeit und Ehre dem dreieinen Gott. Und deshalb wollen wir uns immer wieder, wenn wir hier Gottesdienst feiern, an unserem großen Gott, dem allein die Ehre gebührt, erfreuen. Als sein Werk, als sein Poema, seine Frucht, wollen wir ihn ehren. Er soll groß gemacht werden, er soll im Mittelpunkt stehen, über ihn wollen wir staunen. Und besonders, wenn wir das Abendmahl feiern, steht uns das vor Augen, wie der Vater durch das Erlösungswerk seines Sohnes geehrt und verherrlicht wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das auch eine Art des Predigens. Eine Verkündigung. Eine Verkündigung, die auch dazu bestimmt ist, unsere Freude zu speisen und zu fördern. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr, proklamiert ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das Austeilen, das Einnehmen des Abendmahls ist eine Handlung, durch die der Tod und die Auferstehung Jesu verkündigt wird. Das wird gesehen, auch von der unsichtbaren Welt übrigens, der Guten und auch der Bösen. Und durch diese Verkündigung mit dem Brot, dem Kelch, wird auch unsere Freude genährt. Jesus hat das also so bestimmt, dass wir uns an den Segnungen von Golgatha geistlich sozusagen laben. und erfreuen sollen, wenn wir das Brot essen und den Kelch trinken. Wir erinnern uns gemeinsam. Unser Herr starb allein diesen schrecklichen Tod, um uns Leben zu bringen und den Vater zu verherrlichen. Aber in den gelesenen Versen finden wir auch noch einen anderen Gedanken. Vers 25 und 26, da geht es ja um die Jünger. Und er sagt uns da, was Jüngerschaft, was Nachfolge, ja, was Christsein bedeutet. Es bedeutet nichts anderes als bereit zu sein, sein eigenes, selbstbestimmtes Leben loszulassen. Wörtlich heißt es eigentlich dort zu hassen. Es bedeutet mit anderen Worten sterben. Du kannst Jesus nicht nachfolgen, wenn du dein eigenes, selbstbestimmtes Leben leben willst. Du musst sterben, bevor du lebst. Du musst bereit sein, deine eigene Verherrlichung und Verwirklichung und deinen eigenen selbstsüchtigen Willen, deine Kontrolle über dein Leben in den Tod zu geben, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag neu erfahren. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und wenn du lebst, bevor du stirbst, dann stirbst du täglich, weil du lebst. Ich muss das alte Ich in mir, oder Paulus nennt es das Fleisch, jeden Tag kreuzigen. Täglich steht diese Herausforderung vor uns, wenn wir Jesus Nachfolger sind. Die Träume meines eigenen Willens und Herzens, die Dinge, die ich will, mein Stolz und meine Sicherheit und meine Autonomie und meine Unabhängigkeit und alle diese Dinge, die so groß in dir und auch in mir sind, erfordern Sterben. Wenn wir enttäuscht werden, wenn wir warten müssen, wenn wir uns verletzt fühlen, wenn wir zornig werden, wenn irgendein Ziel blockiert ist, ihr kennt das alle aus eurem Alltag. Deine Frau oder dein Mann sieht die Dinge anders als du. Na, was für eine Überraschung. Dein Nachbar, er nervt schon wieder. Die Kinder, sie sind schwierig, sie sind fordernd. Oder die alten Eltern, die man versorgen muss, die haben ihre Ansprüche, ihren Eigenwillen. Die Autobahn ist wieder so voll und ich stehe im Stau. Es gibt so viele blockierte Ziele in unserem Leben, die oft ungute, selbstsüchtige Reaktionen in uns hervorrufen. Und diese Dinge in unserem Leben erfordern dieses ständige Sterben. Ich muss es ja ehrlich bekennen, immer noch ist jeder Stau für mich eine geistliche Herausforderung. Ich schäme mich eigentlich dafür, dass nach all den Jahren der Nachfolge es immer noch vorkommt, dass ich mich aufrege, wenn ich im Stau stehe. Erst in diesem Sommer, in München. Naja, mein altes Wesen. Dieses alte Biest, wie Luther es nannte, es kann schwimmen. Du denkst, du hast den alten Adam endlich erledigt, er ist ertränkt. Ich kann entspannen. Ich sehe die Oberfläche des Wassers ganz still und glatt vor mir. und dann taucht es wieder auf, das alte Biest. Und ich muss es wieder neu in den Tod geben. Wir sind also herausgefordert, in dieser Welt unser Leben loszulassen und für etwas viel Höheres, etwas viel Schöneres, nämlich für die Herrlichkeit Gottes, seine Ehre, zu leben. Paulus schreibt den Korinthern, ich sterbe täglich. Und manchmal lässt Gott in unserem Leben wirklich auch schmerzhafte Erfahrungen zu. Das ist dann der Weg des beschleunigten Sterbens, damit wir unserem Ich noch mehr absterben und dabei lernen, wirklich zu leben. Nur wenn wir bereit sind zu sterben durch Hingabe und Opfer des Eigenwillens, der Selbstsucht, der Selbstgefälligkeit und Selbstzentriertheit, werden wir Frucht zu seiner Ehre bringen können. Im Neuen Testament wird sehr deutlich gemacht, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht eben das Leben der Dreieinheit, das in uns Menschen Raum gewinnen soll. Aber die Tür zu diesem Leben ist der Tod. Und der Tod ist immer schmerzhaft. Wir wissen, Jesus starb allein, etwas Schlimmeres gibt es nicht. Wir hingegen, wenn wir selbst uns sterben, wir dürfen das in Gemeinschaft tun. Und deshalb ist Gemeinschaft eigentlich auch der Ort der Schmerzen. Es ist der Ort, wo das Ego stirbt. Wir haben ja in unserer Freizeit darüber gesprochen, wie wichtig Beziehungen und Gemeinschaft sind. Eigentlich ein schöner Ort. Ein Ort, der von Gott so gewollt ist, aber es ist auch ein Ort der Schmerzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Was muss denn sterben? Nun zum Beispiel unsere Entschlossenheit, niemanden ganz zu vertrauen, weil wir irgendwann mal tief verletzt wurden. Dieses tief sitzende Misstrauen, es muss immer wieder neu in den Tod gegeben werden. Statt unserem Misstrauen sollte eine eifrige Bereitschaft auferstehen, das Neue, das, was Gott im anderen gewirkt hat, zu sehen und zu empfangen und das Neue in uns selbst weiterzugeben. Ich habe also meinen zweiten Gedanken zu diesem Text so formuliert: Wir sterben gemeinsam, um gemeinsam zu leben und den Vater zu verherrlichen. Ein stärkeres Band gibt es nicht, als wenn in einer Gemeinde wirklich das Sterben gemeinsam stattfindet. Um als Christen zu wachsen, müssen wir dem Fleisch sterben und dies täglich, immer wieder, bis wir zu Hause beim Vater sind. In jedem von uns findet also dieser Sterbensprozess statt. Er findet aber auch im Leben der Gemeinde als Ganzes statt. Die Gemeinde, sie besteht ja aus dem Einzelnen, der dieses Sterben erlebt. Auch in einer geistlichen Familie, so wie wir gerne die Gemeinde nennen, wird man aneinander schuldig. Dort, wo man aus dem eigenen Fleisch heraus reagiert, wo wir versuchen, selbst in allem die Kontrolle zu behalten, wo wir zulassen, dass Bitterkeit und Misstrauen sich breit macht und die Gemeinschaft stört, alle diese Dinge, wir müssen sie immer wieder in den Tod geben. Und dieser Tod, der ist durch Gnade möglich. Und er trennt uns eigentlich nur von dem, was in uns schlecht ist, damit wir mit allem Guten, das Gott schenkt, in Verbindung treten können. Wenn ich zurückdenke in unsere Gemeindegeschichte, dann gab es auch schon manches gemeinsames Sterben. Von manchen lieben Geschwistern mussten wir uns verabschieden. Sie sind jetzt schon bei unserem Herrn. Oder andere, sie haben unsere Gemeinde verlassen. Es gab Leiden, verursacht durch Unfälle, Leiden durch Krankheiten, Leiden wegen Behinderung, Leiden wegen Sünde. Körperliche als auch seelische Leiden. Und doch waren und sind alle diese Erfahrungen immer auch Möglichkeiten, Gelegenheiten, die uns näher zueinander und vor allem auch näher zu Gott, unserem Vater, bringen können. Und ich bin dankbar für jeden in dieser Gemeinde, mit dem wir auf dieser spannenden geistlichen Reise sind, auf dieser Reise heimwärts. Und der Weg dahin, der ist nicht so eine einzige Gerade, die durchgehend hinaufgeht, das wissen wir alle, sondern dieser Weg, er ist steil, er ist holprig, er ist kurvig, er ist eher so wie ein schwieriger Pfad im Gebirge. Manchmal ganz eng, unberechenbar, unvorhersehbar. Und wenn wir in die Zukunft blicken, dann dürfen wir eins wissen. Solange wir auf diesem Weg sind, hält auch dieser Sterbensprozess an. Er wird erst zu Ende sein, wenn wir beim Herrn sind, wenn er uns heimholt. Wir stehen immer noch in dieser Herausforderung, gemeinsam zu sterben, um gemeinsam zu leben. Und es ist mein Wunsch, dass wir das mehr und mehr gemeinsam lernen und auch praktizieren. Wir sollten alles, was uns das Leben anderswo suchen lässt, als bei Christus erkennen und bekennen und verachten und ihm auch widerstehen. So wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde dieses gemeinsame Sterben erleben, wo wir uns eben nicht hinter unserer oder hinter einer frommen Maske verstecken müssen, sondern wo wir authentisch sein dürfen. Eine Gemeinde, wo gemeinsam Lasten getragen werden, wo man in der Gegenwart des anderen auch Lasten loswerden kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man verachtet wird, sondern wo das Gegenmittel zur Verachtung Gnade heißt. Geschwister, wir teilen das Leben Christi und wir sind dazu aufgerufen, es im Anderen immer wieder zu erkennen und zu stärken. Und deshalb lasst uns auf diesem Weg weitergehen. Und das Ganze mit diesem Ziel, unseren Herrn, mit dem, wer wir sind, mit unserem Leben und auch mit der Frucht, die aus diesem Sterbensprozess herauswächst, Ehre zu bringen. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und wenn du lebst, bevor du stirbst, dann stirbst du täglich, weil du lebst. Mein Wunsch ist es, dass wir durch dieses Sterben, durch diesen täglichen Sterbensprozess unserem Herrn immer ähnlicher werden, ihm näher kommen, fester an sein Herz und dass wir Menschen sind, die für ihn Frucht tragen. Wir sind nicht nur die Frucht seines Erlösungswerkes, wir sind auch Menschen, die für ihn Frucht tragen. Amen.